Jesus, wenn man hier vorne steht, man kann so schnell kühne Sprüche machen. Aber nur was von deinem Thron kommt, was in unser Herzen fällt, auf guten Boden, das geht richtig gut auf. Und so bete ich heute, dass Worte von oben kommen durch den Mund von Birol. Und ich bete für mich und für die Gemeinde und für mich, dass es auf guten Boden fällt, dass wir lernen, weise zu leben in dieser Zeit. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Geist da ist, um es in uns zu verfestigen. Danke, dass wir das jetzt bitten dürfen. Amen.
Auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Wir hatten letzte Woche uns schon angeschaut, die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und letzte Woche hatten wir geguckt, was ist gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich werde gleich nochmal kurz zusammenfassen, was die wesentlichen Punkte waren. Aber bevor wir das machen, werden wir nochmal den Text lesen, weil man nicht genug Bibel lesen kann und es einfach ein schöner Text ist. Den schauen wir uns darum als erstes nochmal an. Ich lese nochmal Johannes 14, die Verse 1 bis 11. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, um euch einen Platz vorzubereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Da spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wir hatten letzte Woche diesen Gesamtzusammenhang uns angeschaut und dann speziell die Aussage von Jesus, ich bin das Leben. Und drei wollte ich rüberbringen, zumindest drei wesentliche Punkte, die ich hoffentlich auch rübergebracht habe. Zum einen, Jesus ist der einzige Weg, ist der Weg zum Vater. Das zweite ist, das ewige Leben ist nicht, das Besondere am ewigen Leben sind nicht die Straßen aus Gold, sondern ist die Gegenwart und die Erkenntnis Gottes. Das ist das, was das ewige Leben auszeichnet, worauf wir uns freuen. Und das dritte ist, wer Jesus sieht, der sieht den himmlischen Vater, der sieht Gott. Das waren die drei wesentlichen Punkte, die diesen längeren Text so zusammenbringen. Aber wir hatten ein bisschen noch was ausgespart, und zwar diesen einen wichtigen Vers, Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Da hatten wir uns vor allem eben das Leben angeschaut, aber noch nicht die Wahrheit und noch nicht den Weg. Und das sind heute die beiden Dinge, die ich mit euch noch mal ein bisschen genauer betrachten möchte. Einmal, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit? Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich bin der Weg? Der Fokus wird auf der Wahrheit liegen, weil über den Weg wissen wir, denke ich, mehr als über die Wahrheit. Und da möchte ich zuerst fragen, was ist denn Wahrheit eigentlich? Was meinen wir damit? Das ist gar nicht so eine einfache Frage und tatsächlich ja auch eine biblische Frage, wie die meisten von euch wissen. Nämlich steht Jesus einmal im Verhör gegenüber von Pilatus und da sagt Pilatus im Verhör genau diese Frage stellt. Er fragt, was ist denn Wahrheit? Und geht dann raus. Er wollte also die Antwort offenbar nicht wissen. Und ich hoffe, ihr macht es nicht gleich, sondern ihr bleibt hier, wenn ich diese Frage stelle, was ist Wahrheit? Ihr bleibt hier und lasst uns mal schauen, was ist denn das? Was ist Wahrheit? Weil die Frage tatsächlich eine sehr wichtige Frage ist. Also erstmal, Wahrheit ist nach unserer geläufigen Definition, denke ich, was wir darunter verstehen, ist, wenn etwas richtig ist, wenn etwas dem Sachverhalt entspricht. Also wenn ich sage, heute ist sonnig, dann ist das wahr. Ja, dann sage ich die Wahrheit. Also das, was ich sage, stimmt mit dem, was wir sehen können, was wir beobachten können, überein. Das ist auch die Definition, die man im Duden findet, unter anderem, ist die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Klingt kompliziert, ist einfach das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich sage, es ist sonnig und es ist tatsächlich sonnig, dann ist das die Wahrheit. Also wenn wir das jetzt auf Jesus übertragen, dieses Verständnis, dann bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann bedeutet das erst einmal, was Jesus uns sagt, ist tatsächlich wahr. Ja? Also wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, die Welt zu erlösen, dann ist das tatsächlich wahr, er ist gekommen, die Welt zu erlösen. Wenn er sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld, dann ist es wahr, er gibt sein Leben als Lösegeld. Das ist das eine, was wir daraus lernen. Das zweite ist aber, Jesus sagt ja nicht nur, ich sage die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Also mit anderen Worten, er verkörpert es. Alles an ihm, was er tut, seine Erscheinung, alles an ihm ist wahr, es ist echt. Das heißt, auch an seinem Verhalten sehen wir auch, so ist Gott. Ja, wo er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist die Wahrheit. Wenn wir ihn ansehen, sehen wir tatsächlich, wie der Vater ist. Also erstmal dieses Verständnis, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, bedeutet das, an ihm erkennen wir tatsächlich, wie es tatsächlich ist, wie Jesus, wie Gott, der Vater wirklich ist. Das ist erstmal unpersönlich. Das ist irgendwie abstrakt. Das kann man sich auch schwierig was drunter vorstellen. Aber es hat erstmal nichts mit einer Person zu tun. Zum Beispiel, die Gleichung 2 plus 2 ist gleich 4. Ja, als Mathematiker nehme ich natürlich eine Gleichung. Das ist wahr. 2 plus 2 ist gleich 4, das stimmt. Das hat nichts mit meiner Sichtweise zu tun, es hat nichts mit euch zu tun, das ist einfach so. Ja, ist unpersönlich. Das ist einfach eine Wahrheit, die eine Tatsache. Aber die Wahrheit in der Bibel, die hat noch eine andere Bedeutung, eine tiefere Bedeutung. Und ich denke, wenn wir die nicht verstehen, dann gehen wir daran vorbei, an dem, was Jesus uns eigentlich sagen möchte, was er eigentlich uns vermitteln möchte mit diesem Ich bin die Wahrheit. Und zwar, wenn wir uns folgenden Satz anschauen, was Jesus sagt, unmittelbar vor der Antwort von Pilatus. Da sagt Jesus, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, ist ja nicht unpersönlich. Jesus sagt offenbar, es gibt hier einen Zusammenhang zwischen der Wahrheit erkennen, aus der Wahrheit sein, wie er sagt. Also wenn du die Wahrheit erkannt hast, dann hörst du auch seine Stimme. Also es gibt offenbar irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem, was Jesus zeigt, was wir an ihm erkennen können und ihn persönlich auch kennen. Ja, es ist nicht mehr abstrakt. Wenn wir seine Stimme hören können, das ist ja was Persönliches. Also irgendwie gibt es hier einen Zusammenhang zwischen der Wahrheit und nicht in diesem abstrakten Sinn, sondern in einem persönlichen Sinn. Und die Frage ist, wie genau ist das gemeint? Wie können wir das verstehen? Ein bisschen hatten wir das schon beim letzten Mal eben, dass die Erkenntnis Gottes damit reinspielt. Aber ich glaube, es hilft uns tatsächlich, wenn wir einen Blick auch ins Alte Testament werfen. Und heute gibt es ein ganz klein bisschen Hebräisch. Tue ich euch an. Ich vermeide sowas eigentlich, aber es hilft wirklich diesmal weiter. Und deswegen möchte ich, dass wir uns das mal gemeinsam ein bisschen anschauen, weil es wirklich erhellend ist. Also ein Blick ins Alte Testament. Und Aaron, doch, ist noch da, okay. Ja, alles klar. Ich dachte, er wäre rausgegangen. Also ihr könnt nachher Aaron fragen, ob ich Quatsch erzähle. Aber ich hoffe, ich denke, das stimmt. Wenn wir mal den Psalm 117 im Alten Testament lesen, ich lese ihn mal. Lobet den Herrn, alle Heiden, Preiset ihn, alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Also ein schöner Psalm. Ist auch der ganze Psalm tatsächlich sehr kurz. Aber ein wunderbarer Psalm. Da kommt auch das Wort Wahrheit vor. Die Wahrheit Gottes in dem Fall. Wahrheit, das ist Hebräisch. Das hebräische Wort ist Emet. Okay? Das bedeutet Wahrheit. Und das wird erstmal genauso gebraucht, wie wir das eben uns angeschaut haben in diesem abstrakten Sinn. Steht zum Beispiel im mosaischen Gesetz, wenn eine Anklage vorgebracht wird, dann soll geprüft werden, ob sie wahr, ob sie Emet ist, dieses Wort. Und wenn es wahr, Emet ist, dann soll die Person verurteilt werden. Okay, also wieder dieses Verständnis, wahr ist einfach eine Tatsache. Emet bedeutet aber auch noch was anderes. Und da will ich mit euch hin. Denn das Wort Emet kommt auch in einem anderen sehr, sehr wichtigen Vers vor. Und zwar gibt es diese eine Stelle, wo Mose sagt, er möchte das Angesicht Gottes sehen. Und Gott sagt, das kannst du nicht, du musst sterben, wenn du das würdest. Aber ich werde an dir vorbeigehen und meinen Namen ausrufen. Und da ruft Gott, ruft seinen Namen aus, aber nicht nur seinen Namen, sondern er charakterisiert sich selber. Also er sagt, wie er ist. Und da kommt dieses Emet, diese Wahrheit kommt auch vor. In diesem Vers. Da steht, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, sage ich, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Auch wunderschöner Vers. Heute sind einfach schöne Verse dabei. Also großer Gnade und Treue. Wahrheit steht ja hier nirgends, aber Emet steht hier. Und zwar ist Emet das letzte Wort, die Treue. Aber seht ihr, Emet hat zwei verschiedene Bedeutungen. Wenn es um etwas, um eine Tatsache geht, dann bedeutet Emet Wahrheit, wie wir das im Neuen Testament gesehen haben, wie wir das auch verstehen normalerweise. Aber Emet, wenn Emet über eine Person gesagt wird, dann bedeutet es nicht Wahrheit, sondern dann bedeutet es die Treue, die Zuverlässigkeit. Das heißt, wenn Emet über Gott gesagt wird, dann bedeutet es, er ist treu. Die Wahrheit und die Treue im Alttestament, im Hebräischen, die haben einen ganz engen Zusammenhang. Wir könnten das einfach allgemeiner als Zuverlässigkeit verstehen. Eine Sache kann zuverlässig sein, eine Tatsache, eine Aussage, aber eine Person kann auch zuverlässig sein. Aber Treue ist natürlich nochmal was Tieferes. Und Treue ist nicht unpersönlich. Ob jemand treu ist, das ergibt sich nur im Zusammenspiel mit zwei verschiedenen Personen. Ob ich treu bin, das kann ich nur sein, wenn noch jemand anders auch da ist, dem ich gegenüber treu bin. Das ist anders als Wahrheit. Wahrheit ist unpersönlich, die Treue ist sehr persönlich. Und darum, wenn wir den Psalm 117 lesen, den hatten wir ja gelesen, dann hieß es, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Könnte man genauso übersetzen, oder ich denke auch wahrscheinlich auch richtiger übersetzen, wie folgt. Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker, denn seine Gnade und Treue waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Ist es nicht wunderschön? Seine Gnade und seine Treue walten über uns in Ewigkeit. Dass ich mir das nicht gerade ausgedacht habe, könnt ihr auch daran sehen, dass in den meisten Bibelübersetzungen steht auch Treue. Also wenn ihr die Elberfelder zum Beispiel lest, da steht Treue, nur in der Luther steht das mit Wahrheit übersetzt. Jetzt ist natürlich das Neue Testament ist ja nicht auf Hebräisch, sondern auf Griechisch geschrieben. Also Jesus sagt tatsächlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, nicht Treue. Aber trotzdem müssen wir ja immer bedenken, Jesus redet ja als Jude zu Juden, die ihre Schriften gut kannten. Das heißt, für die Zuhörer war klar, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann redet er nicht von einer abstrakten Wahrheit. Er redet nicht von was irgendwie da draußen, das ist wahr, das hat immer mit mir nichts zu tun, sondern er redet von dieser persönlichen Wahrheit, diese persönliche Zuverlässigkeit. Also es ist nicht nur, dass es wahr ist, wenn wir ihn sehen und was er sagt, dass es wahr, sondern er sagt, ich bin treu euch, ich bin die Treue Gottes. An ihm sehen wir nicht nur, was wahr ist, sondern auch, dass Gott treu ist. Das sehen wir bei Jesus. Und stimmt ja auch, das sehen wir natürlich bei ihm. Ja, wenn wir sein Leben anschauen, wie es weiterging, dann geht er danach, nachdem er mit seinen Jüngern geredet hat, geht er ans Kreuz und stirbt für die Welt. Eine größere Treue als das kann er nicht zeigen. Eine größere Treue als das, dass er eine Welt, die nichts von ihm wissen will, loskauft, dem er selbst stirbt am Kreuz. Das ist die Treue Gottes, die wir in Jesus Christus verkörpert sehen. Das bedeutet, auf ihn können wir uns verlassen. Und darum ist dieser Weg, Wahrheit und Leben, darum hängen die zusammen. Weil es beginnt mit der Erkenntnis Gottes, das hatten wir beim letzten Mal, und die Erkenntnis Gottes führt zur Erkenntnis seiner Treue. Dass er ein treuer, zuverlässiger Gott ist, der uns beisteht auf dem Weg der Nachfolge, den wir gehen. Und das Letzte, was wir uns noch anschauen, wenn er sagt, ich bin der Weg. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil wir das, denke ich, immer wieder in Predigten auch hören. Nur noch ein Vers dazu, als was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, auf diesem Weg zu gehen. Er sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Im Wesentlichen, der Weg hängt zusammen mit diesem Bild von der Tür, was Jesus ja auch gebraucht, wo er sagt, ich bin die Tür. Da hatte Thomas vor 2 Wochen uns schon viel zu gesagt, wie man das verstehen muss. Nur eine Sache eben, das Bild unterscheidet sich natürlich, Weg von Tür. Das ist eine Tür, durch die gehst du einmal durch. Aber auf dem Weg ist was, wo du ständig gehst. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, bedeutet das, er ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen tun, was er sagt und leben, wie er gelebt hat. Und wer das im Einzelnen durchbuchstabieren will, was das bedeutet, dem seien die Jüngerschaftskreise ans Herz gelegt, die wir bald starten werden. Und da werden wir genau das machen, eben schauen, wie diese ganzen Dinge, was das bedeutet für die Bereiche des Lebens, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich hoffe, wenn wir das jetzt nochmal, also diesen Vers vor uns haben, dass wir verstehen, es geht nicht um ein Verständnis von Wahrheiten. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es geht nicht darum, ob du theoretisch bejahst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es geht nicht darum, dass du theoretisch bejahst, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Es geht nicht darum, dass du die Bibel 10-mal gelesen hast und jeden Vers sagen kannst. Sondern es geht darum, hast du die Erkenntnis, dass er die Treue ist, verkörpert. Bist du ihm persönlich begegnet? Kannst du das, eine Treue ist was Persönliches. Kannst du persönlich sagen, es ist die Wahrheit, die ich erkannt habe. Die ist in meinem Herzen. Ich kann mit Zuverlässigkeit, mit Sicherheit sagen, es gibt diesen Jesus, der lebt und der ist der Weg, auf dem ich gehe. Das ist die Herausforderung, die er vor uns stellt. Wenn er sagt, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur diesen, als nur mich. Dann sagt er, alles theoretisieren, alles drumherum kommen, zu versuchen, nicht dieses Persönliche zu haben, es ist immer zum Scheitern verurteilt. Es gibt nur diesen einen Weg zum Vater, das Jesus persönlich kennenzulernen, persönlich zu erfahren, er ist wirklich der Weg, auf dem ich gehe. Er ist wirklich die Wahrheit, er verkörpert die Wahrheit. In ihm ist alles Wahre und er ist die Treue Gottes. Und in ihm finde ich ewiges Leben, die Erkenntnis Gottes und das ewige Leben in seiner Gegenwart. Das ist die Herausforderung, für die er Jesus uns stellt. Deswegen ist es so ein unheimlich wichtiger Vers, wenn er diesen Satz sagt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen und ernsthaft uns fragen, ist das so? Also dass du dich auch ernsthaft fragst, ist das so? Ist Jesus, erkenne ich, er ist das Leben, er ist das ewige Leben. Er ist der einzige Weg zum Vater und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ich möchte durch diese Tür treten und den Weg gehen. Der Treue Gottes. Und das ist nicht was du theoretisch bejahen kannst, sondern du musst es erfassen. Erfassen, wirklich persönlich erleben. Es beginnt mit der Entscheidung, Jesus, ich möchte das, aber es geht weiter damit, dass du ihn persönlich kennenlernst. dass du seine Stimme hören kannst. Und weißt, er ist da. Er sagt es an einer anderen Stelle, auch sehr bekannt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darum geht es, ein Schaf Jesu Christi zu werden. Diesen treuen Hirten kennenzulernen. Und darum ist unbedingt mein Appell, wenn du dir nicht sicher bist oder es nicht sagen kannst, dass du diese Entscheidung für ihn triffst. Er ist wirklich ein treuer Gott. Er ist wirklich der eine Weg zum ewigen Leben, zum Leben in Fülle. Was nicht bedeutet, dass es ein leichter Weg ist, muss man immer dazu sagen, weil Jesus seinen Weg, der hat ihn ja danach ans Kreuz geführt. Also Jesus nachzufolgen bedeutet auch seinem Leiden nachzufolgen. Aber es ist trotzdem der Weg, an dessen Ende ewiges Leben ist. Und deswegen gehen wir den Weg trotzdem. Und deswegen gehen wir den Weg gerne. Weil wir wissen, dass ewiges Leben, was auf uns wartet, dass ein Vater im Himmel, wie Paul letztes Mal richtig gesagt hat, nicht, weiß nicht, was du für ein Vater bist, kein schlechter Vater, sondern Vater, wie Jesus ist. Ein treuer Vater, ein liebender Vater, der uns in seine Arme nehmen möchte, nicht nur für dieses Leben, sondern in alle Ewigkeit. Und das Abendmahl wird heute ein Mahl sein, wo wir diese Entscheidung noch mal treffen. Zeit, um zu sagen, Jesus, du bist der Weg, auf dem ich gehe, in deine Gegenwart, in die Erkenntnis Gottes. Da kann Paul machen.